Einen guten Morgen auch von mir. Und jetzt muss ich so ein bisschen in die Runde schauen, so mit dem Eingangsspruch noch im Ohr. Wie sitzen wir da? Verstockt, verschlossen oder bereit, wissbegierig? Und vielleicht ist es besser, nochmal zu beten. Unser Gott, schenk uns diese Bereitschaft für dich, für dein Wort. Und dass wir begierig sind. Paulus sagt mal, wie Kinder nach der Muttermilch begierig sind. Und ja, dann gibt uns das, was wir für unser Leben mit dir brauchen. Macht uns bereit. Amen. Ja, der Predigttext für den heutigen Sonntag findet sich in der Apostelgeschichte im Kapitel 16 in den Versen 9 bis 15. Da lesen wir: Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn: Komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte, denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, einer Ansiedlung von römischen Bürgern. Wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Sabbat. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Auch eine Frau namens Lydia war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Darauf lud sie uns ein und sagte: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Wie kommt das Evangelium zu uns Menschen? Was muss da passieren, dass einer bereit ist, Jesus in sein Leben aufzunehmen? Und ich glaube, dass hier in dem, was in der Apostelgeschichte 16 steht, was uns Lukas überliefert hat, einige Anhaltspunkte sind, wie das funktionieren kann. Und ich betone das ganz besonders, dass das so passieren kann, aber nicht unbedingt so passieren muss. Es ist ein bisschen so, wir haben ja auch ein paar Abiturienten unter uns hier, und für manche mag auch Mathematik eins der Prüfungsfächer sein, und dann beschäftigt man sich in diesen Tagen und Wochen mit Formeln. Und man muss sich da so vorstellen: 1 plus 2 gibt 3. Und dann sagt man: jetzt habe ich es kapiert. 1 plus 2 gibt 3, 4 plus 5 gleich 6. Ja, und dann denkt man, jetzt hat man die Formel gefunden, mit der man das lösen kann. Also, wir wissen alle, so geht's nicht, ihr lieben Abiturienten. Denkt dran, es ist ein bisschen komplizierter. Und eben auch in der Frage, wie kommt das Evangelium zu uns Menschen? Wie findet jemand zu Jesus? Wie kommt Jesus in mein Leben hinein? Das kann so geschehen, wie wir es gerade gehört haben, aber es muss nicht so geschehen. Aber ich denke, wir werden trotzdem eine ganze Reihe von Anhaltspunkten entdecken, wie das geschehen kann. Der erste Punkt habe ich einmal so tituliert: Es braucht offene Augen und Ohren. In einem ganz bestimmten Sinne. Wir haben gehört im Vers 9, dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das ist ja eine spannende Geschichte, oder? In der Nacht hat Paulus eine Vision. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder einmal gehört, sicherlich auch, weil ich mich ein Stück weit damit beschäftigt habe, dass gerade in der arabischen Welt viele davon berichten, dass sie in der Nacht ja Jesus begegnet sind. Ob das jetzt eine Vision war oder ein Traum war, auf jeden Fall waren sie völlig überrascht darüber, dass ihnen, und das haben sie offensichtlich richtig erkannt, dass ihnen da Jesus Christus selbst erschienen ist. Und das kennen wir ja auch aus der Bibel. Also zumindest das mit den Träumen. Man kann etwa den alttestamentlichen Josef nehmen, man kann den neutestamentlichen Josef nehmen. Die halten beide dafür her. Die hatten Träume. Der eine wurde sogar als Träumer beschimpft oder war als Träumer verschrien, vor allem auch unter seinen Brüdern. Aber Gott gab ihnen sozusagen einen Einblick in das, was geschehen sollte. Und auch der neutestamentliche Josef, der von Maria, hatte ja auch seine Träume, mit denen Gott ihn sozusagen auf die richtige Spur gebracht hat, beziehungsweise dann eben hat fliehen lassen nach Ägypten, beziehungsweise auch zunächst einmal bei Maria und dem Kind hat bleiben lassen. Also das begegnet uns in der Bibel. Und entscheidend ist dabei, der Mensch ist ja in dieser Situation ganz passiv. Ja, in der Nacht, beim Schlafen, da leistet der Mensch nichts, überhaupt nichts. Und ist das nicht spannend, dass Gott den Weg zu uns Menschen sucht, zu einem Zeitpunkt, wo wir gar nichts dazu beitragen können? Wir sind dann eben ganz Empfangende von Gott. Offensichtlich reichen ja unsere 5 Sinne nicht aus, Gott so wahrzunehmen, wie wir ihn wahrnehmen müssten, damit wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit erkennen können. Und trotzdem gelingt es diesem Gott der Bibel immer wieder, den Weg ins menschliche Bewusstsein zu finden. Vielleicht gerade dann eben, wenn, und das zeigt, das soll das Bild zeigen, wenn unsere Augen geschlossen sind, so wie eben im Schlaf unsere Augen geschlossen sind und wir eben nicht auf Empfang geschaltet haben. Wie gesagt, Paulus ist das in Troas passiert. In der Nacht hat er eine Vision. Paulus war ja einer, der eben bereit war, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und der war aber auch bereit, eben sich von Gott leiten zu lassen und zu fragen, wo soll ich denn nun in diesem großen Mittelmeerraum, wohin soll ich gehen? Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Da können wir das nochmal nachvollziehen, um was es ging. Also bisher war Paulus eben von Jerusalem sozusagen aufgebrochen und dann an der Mittelmeerküste entlang in der heutigen Türkei unterwegs. Und dann sehen wir oben, wo der rote Pfeil ist, da war er zuletzt angekommen in Troas. Und er hätte ja gut jetzt sagen können, gut, dann geht's jetzt weiter so oben im Norden der Türkei herum am Schwarzen Meer vorbei und dann vielleicht durch Zweistromland wieder zurück nach Jerusalem. Und ganz offensichtlich war das eine ganz entscheidende Frage, wie wird es weitergehen nach Troas? Und in dieser Entscheidung kommt dann eben Gott mit einer Vision zu ihm. Mazedonien lag offensichtlich nicht auf der Hand. Das musste ja dann eben, wir haben es schon gehört, per Schiff dann der Weg genommen werden und dann noch zu Fuß ein Stück bis nach Philippi zu gelangen. In Vers 10 heißt es, darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte, denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Paulus hat sofort darauf reagiert. Er hat diesen Impuls Gottes, diese nächtliche Vision als Impuls genommen, sofort nach einem Schiff zu suchen, das nach Mazedonien fuhr. Und es heißt dann hier, zumindest in der Guten Nachricht Bibel, wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte. Man könnte das auch übersetzen mit wir kombinierten. Es gefällt mir einen Tick besser, das so zu übersetzen, denn es war schon etwas, was sie sozusagen mit dem Kopf auch nachvollziehen mussten. Es ist nicht einfach nur so blind einem Eindruck, einem Traum, einer Vision folgen, sondern eben auch zu kombinieren und zu schauen, wie kann das jetzt gehen? Und wir sollen, wenn wir uns der Frage stellen, wie bringen wir das Evangelium zu den Menschen, eben durchaus auch unseren Kopf gebrauchen und nicht einfach kopflos sozusagen in der Gegend umherlaufen. Es muss zusammenpassen. Die göttliche Realität, dann eben auch mit der menschlichen Realität. Und da hat es zusammengepasst. Es fand sich ein Schiff, es fand sich ein Weg nach Mazedonien. Und wir haben es auch gehört, in Mazedonien hatten sie auch, oder in Philippi hatten sie dann auch wieder einen Plan. Das ist übrigens typisch für Paulus, dass er am Sabbat in der Regel die Synagoge aufgesucht hat. In Philippi hören wir, gab es keine Synagoge, das war eine von römischen Truppen, von römischen Bürgern bewohnte Stadt. Und von da haben sie die Alternative genutzt und wussten, wenn es noch keine Synagoge gibt, dann gibt es aber eine Gebetsstätte an einem Fluss. Und dort haben sie dann auch einige Frauen angetroffen. Paulus war durchaus ein strategisch denkender Mensch und mitten in diese Missionsstrategie des Paulus hinein eben auch war offen und bereit für Gottes Reden. Und dazu braucht es, wie gesagt, man will ein inneres Ohr, ein inneres Auge. Und manchmal überrascht uns eben Gott und schenkt uns eben durch sein übernatürliches Eingreifen die Richtung, in die es weitergehen soll. Ein zweiter Punkt, den wir hier entdecken, das offene Herz. Das braucht es auch. In Vers 14 heißt es auch, eine Frau namens Lydia war darunter, unter diesen vielen Frauen, die sich am Sabbat zum Gebet getroffen hatten und sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde, heißt es dort. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Da ist sie nochmal, diese Frage nach unserem Herzen. Wir hatten vor 2 Wochen, als wir mit einigen Mitgliedern des Kirchenvorstandes und einigen Gemeindemitgliedern in Leipzig auf dem Willow-Kongress waren, auch das zu einem Thema gehabt. Das menschliche Herz, ein Geigenbauer, Martin Schleske, hat sehr, sehr eindrücklich über unser menschliches Herz gesprochen und wie viel sich sozusagen an unserem Herzen entscheidet und dass es letztlich entscheidend ist, wie unser Herz beschaffen ist. Es ist gar nicht so sehr entscheidend, wie unsere Umstände in unserem Leben beschaffen sind, sondern die Bibel macht immer wieder darauf aufmerksam, entscheidend ist letztlich, wie mein Herz beschaffen ist. Und auch Gott gegenüber ist es ja ganz entscheidend, ist mein Herz Gott gegenüber verschlossen oder ist mein Herz Gott gegenüber geöffnet? Und ich weiß aus vielen Begegnungen, dass es immer wieder dazu kommen kann, dass unser Herz Gott gegenüber verschlossen ist. Manchmal sind das ganz, ja, wie soll man sagen, fast nichtige Sachen, ja, dass jemand innerlich emigriert ist und vielleicht bis zu dieser Entscheidung gekommen ist, ich trete aus der Kirche aus, ich will mit dieser Kirche nichts mehr zu tun haben und dann ist eben auch irgendwie beschlossene Sache, ich will auch mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. weil man vielleicht eine Begegnung hatte, in irgendeiner Form mit Kirche und Gemeinde. Man ist verletzt worden und dann eine verletzte Seele neigt dazu, sich zu verschließen. Und dann verschließt man das Herz nicht nur vor Menschen, sondern es ist eben dann auch ein verschlossenes Herz für Gott. Die Psalmen, die sind für mich immer wieder eine große Hilfe, weil sie so ehrlich das aussprechen. Viele Psalmen von David sind eben auch in Situationen zu Hause, die davon berichten, dass David übel mitgespielt worden ist. Bis dahin, dass Menschen sich gewünscht haben, ihn aus dem Weg zu räumen. Und er hat das zum Gebet gemacht, er hat das in Lieder gefasst. Und das ist eine Möglichkeit. Und dieser Martin Schleske, ich mache jetzt schon mal ein bisschen Werbung dafür, weil wir im März an verschiedenen Abenden diese Vorträge hier auch aufführen ist das falsche Wort, zeigen wollen. Was Martin Schleske als Geigenbauer gesagt hat, es ist die Musik. Es ist die Musik, die unser Herz wieder öffnen kann. Und er hat das, glaube ich, so formuliert, dass er gesagt hat, die Musik hat Gott uns geschenkt, damit wir überhaupt in dieser Welt überleben können. Weil diese Welt ist einfach so, wie sie ist. Menschen sagen Dinge, vielleicht auch manchmal, die sie so nicht meinen. Und es mag verletzend sein und wir mögen unser Herz verschließen. Und dann, wie gesagt, mag es die Musik, mag es ein Psalm sein, ein Lied sein, das unser Herz wieder langsam heilt und sich öffnen lässt. Hier in der Apostelgeschichte hören wir, dass Gott selbst das Herz dieser Lydia geöffnet hat. Sie war eine Nicht-Jüdin. Lydia, manche sagen, war vielleicht gar nicht mal ihr Name, sondern heißt, dass sie aus einer bestimmten Gegend gekommen ist. Sie hat sich aber eingefunden in dieser jüdischen Gebetsstätte. Offensichtlich gab es noch keine Synagoge, dazu brauchte es 10 jüdische Männer, um eine Synagoge zu etablieren. Und so gab es eben diese Vorform, wenn man so will, diese Gebetsstätte am Sabbatmorgen außerhalb der Stadt. Und interessant ist für mich auch da von beiden Seiten her zu sehen, Paulus hat diese Gelegenheit genutzt, so wie ihm das aufgetragen war, auch diesen Frauen, die sich dort versammelt hatten, das Evangelium von Jesus, die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Das brauchte es schon. Das ist sozusagen sein Part gewesen. Aber er hatte es nicht in der Hand, dass seine Predigt, seine Worte etwas bewirkten, sondern es heißt eben, er predigte und der Herr Gott öffnete das Herz der Lydia. Und ich glaube, dass da auch ein geistliches Gesetz sich widerspiegelt, das in vielerlei Hinsicht wichtig ist. Gott macht nichts ohne den Einsatz von uns Menschen. Er macht nichts ohne uns als Gemeinde. So wie er den Paulus in Dienst genommen hat, um da im Mittelmeerraum das Evangelium auszubreiten. Also Gott sich des Menschen bedient. So dürfen wir aber auch nie vergessen, dass all unser Einsatz, all unser Tun und Machen als Kirchengemeinde Gott, seinen Heiligen Geist, Gottes Wirken ersetzen kann. Es ist so wichtig, dass wir beide Pole zusammenhalten und nicht nach der einen oder anderen Seite hin diese vielleicht auch Spannung auflösen wollen. Es braucht beides. Und das, wenn ich nochmal die Abiturienten oder auch die Schüler ansprechen darf an der Stelle, man kann auch nicht einfach nur beten, dass alle Arbeiten, alle Prüfungen und so weiter gut enden werden, gelingen werden. Es braucht unseren Kopf, unser Lernen, unsere Anstrengung. Aber natürlich dürfen wir auch mit Gott rechnen, dass vielleicht genau die Aufgabe drankommt, das Thema drankommt, auf das man sich vorbereitet hat. Beides zusammenzuhalten, das ist wichtig. Und auch, wie gesagt, eben gerade wichtig auch für den Auftrag, den Gott uns als Kirchengemeinde gegeben hat, das Evangelium auch auszubreiten in unserer Stadt und durch die jungen Leute, die wir manchmal für ein halbes oder ein Jahr nach in die weite Welt schicken, um dort im missionarischen Dienst zu stehen, unsere Missionare. Es braucht immer beides. Es braucht die Predigt des Menschen und ja, das Wirken Gottes. Es braucht einen Paulus und es braucht den Herrn, der das Herz öffnete. Und das heißt dann, der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Ich habe das Herz nochmal mitgebracht. Ja, das ist so entscheidend. Und wir hören aber auch, und das gilt jetzt auch für die, die vielleicht sagen, ich bin so mit Gott und mit Jesus unterwegs und ich wünschte mir so sehr, dass ich mehr von ihm sehen, mehr von ihm hören, mehr von ihm entdecken würde. Und zu wissen, es bleibt immer auch dieses Unverfügbare. Ich kann Glauben nicht machen. Auch wenn wir jetzt im Moment einen Glaubenskurs halten über 8 Wochen, ich glaube, jetzt sind wir schon beim bei der fünften Woche gewesen, man kann Glauben nicht machen. Also auch der sich danach sehnt, kann es ja nicht machen. Ich denke, diese Lydia, die hatte diese Sehnsucht nach einem lebendigen Gott, nach einem lebendigen Glauben. Das war sicherlich der Grund, weswegen sie an diesem Sabbatmorgen an dieser Gebetsstätte zu finden war. Aber sie konnte nicht wissen, dass an diesem Morgen ausgerechnet Paulus kommen würde und dass Paulus an diesem Morgen von Jesus sprechen würde. Es bleibt der Glaube immer unverfügbar. Und das ist vielleicht auch wichtig für die, die schon lange im Glauben stehen, zu wissen, ich kann Glauben nicht machen. Und es bleibt ein Geschenk, wenn ich immer noch glaube. Es ist nicht so, dass ich sage, ich glaube. Das ist nichts, was ich sozusagen habe, ein für allemal. Es ist eine Herzenssache. Und Gott kann ein Herz anrühren, kann uns bewegen, innerlich bewegen. Und dann verändert sich etwas ganz wunderbar in unserem Leben. Und Gott bleibt immer noch der unverfügbare Gott, über den ich nicht mit keiner Formel, mit keiner Strategie verfügen kann. Glaube, ein glaubendes Herz bleibt immer Geschenk. Und das durfte diese Lydia erfahren. Gott öffnete das Herz und sie nahm begierig auf, was Paulus da sagte über diesen Jesus. Und dann heißt es, sie ließ sich taufen mit ihrer Hausgemeinschaft. Und getauft werden, das heißt ja, um auch das mal zu sagen, wir haben ein paar, und ich weiß gar nicht, ob sie heute Morgen da sind, ein paar Konfirmanden, die werden auch noch getauft. Das heißt, eigentlich ist ihr Konfirmandenunterricht Taufunterricht, der dann eben mit der Taufe endet. Und taufen heißt, ich gehöre nicht mehr mir, mein Herz gehört nicht mehr mir, sondern ich habe mein Herz an Jesus verschenkt oder auch an Jesus verloren. Das ist meine Taufe. Ich bin nicht länger der Herr meines Lebens, sondern Jesus ist der Herr meines Lebens. Das meint Taufe, das meint Glaube. Getauft werden heißt eben sterben. Ich sterbe. Aber im gleichen oder im nächsten Atemzug, wenn ich dann aus dem Wasser wieder hervorkomme, und so dramatisch wollen wir das ja auch in diesem Jahr wieder mit den Konfirmanden feiern, wenn ich dann aus dem Wasser wieder herauskomme, mit dem neuen Atemzug, verheißt mir Gott auch neues Leben, ein neues Herz, seine Gegenwart. Ein dritter Punkt, was es neben dem offenen inneren Augen und Ohren und dem offenen Herzen braucht, ist ein offenes Haus. Das heißt also schön bei Lukas, darauf lud sie, also Lydia ist gemeint, uns, Paulus und seine Mitarbeiter ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Das heißt dann auch, sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Wie kommt Jesus in unser Leben, in unser Lebenshaus hinein? Nun, er kommt in unser Leben, wenn wir unser Haus, unser Lebenshaus ihm öffnen. So wie eine Lydia hier, also sie hat nicht Jesus dann am Tisch sitzen gehabt, aber sie hat zumindest einen Paulus und die Mitarbeiter am Tisch sitzen gehabt. Jesus sagt ja einmal in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Kapitel 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimmen hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Oder sie mit mir. Und für Lydia war das offensichtlich eins. Ja, sie hatte gespürt, das Herz ging auf, sie nahm begierig auf, was Paulus da über Jesus sagt, und nun war es ihr innerstes Anliegen zu sagen, jetzt müsst ihr aber auch zu mir kommen. Wenn das wirklich für euch bedeutet, dass ich jetzt zu diesem Jesus gehöre, dann kommt in mein Haus, ich will euch einladen. Ich habe das mal mit einem Kuchen versucht zu zeigen, so wie man eben zu einer Geburtstagsfeier einlädt und sagt, bitte komm, komm und feier mit mir. So lädt sie jetzt Paulus und seine Mitarbeiter ein und sagt, komm, feiert mit mir. Mich hat das nochmal erinnert an diese Geschichte der Emmausjünger am Ende des Lukas-Evangeliums, wo diese beiden Jünger, wie gesagt, als Emmausjünger sind sie bekannt geworden, auf dem Weg sind von Jerusalem nach Emmaus und Jesus geht an ihrer Seite, aber sie erkennen ihn nicht. Aber sie kommen am Ende darauf und sagen, willst du nicht noch bei uns einkehren, bei uns zu Hause einkehren, mit uns zusammen am Tisch sitzen? Und dann sitzen sie zusammen am Tisch und dann bricht Jesus das Brot, reicht es ihnen und erreicht ihnen den Kelch und dann plötzlich werden ihre Augen geöffnet für den, der vor ihnen sitzt. Und dann heißt es so schön, sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Sie haben das Richtige getan. Sie haben Jesus eingeladen in ihr Haus, in ihr Leben. Bleib bei uns. Ganz schlicht und einfach waren ihre Worte, die sie ausgesprochen haben an Jesus. Wir haben gestern auch am Ende des gestrigen Glaubenskurs-Tages darüber gesprochen, wie wollen wir das gestalten? Wie macht man das am besten auch in einem Gottesdienst, mit dem ja der Glaubenskurs abschließen soll? Dass Menschen die Möglichkeit haben, Jesus in ihr Leben einzuladen, Jesus in ihr Herz einzuladen. Wenn es ihnen so ein Anliegen ist, so wie es der Lydia ein Anliegen war oder den Emmausjüngern ein Anliegen war, Jesus, bleib doch bei mir. Und ich glaube, man darf das gar nicht zu kompliziert machen, weil es letztlich ja etwas ist, was sozusagen aus dem Innersten heraus Anliegen ist und das Jesus zu sagen. Ich habe gedacht, das geht eigentlich auch ganz schlicht und einfach mit einem Gebet, was ich denke, was den meisten von uns bekannt ist. Ich habe es mal ein bisschen umgedichtet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, beten wir. Vielleicht nicht alle, aber so kann man zumindest zu Tisch beten. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne und so weiter, was du uns bescheret hast. Aber man kann es ja umformulieren und ganz schlicht und einfach beten. Komm, Herr Jesus, sei du mein Gast. Diese Einladung, Jesus gegenüber auszusprechen und zu sagen, komm, komm, Herr Jesus, mein Herz, mein Haus, mein Leben steht dir offen. Wie gelangt das Evangelium zu uns Menschen? Wie kommt Jesus in das Leben eines Menschen hinein? Und das braucht auf der einen Seite immer wieder diese offenen inneren Augen und Ohren. Gerade auch bei denen, die sich auf dem Weg machen, um Jesus von Jesus weiterzusagen. Es braucht das offene Herz und das bleibt Geschenk. Das bleibt immer Geschenk Gottes. Wir können es nicht machen. Wir haben unseren Teil dazu zu tun, so wie es Paulus getan hat. Und es braucht dieses offene Haus, diese Einladung an Jesus zu sagen, bleib doch. Komm, Herr Jesus. Und dann ist das immer noch nicht eine starre sozusagen Strategie, eine Formel. Aber es ist ein Rahmen, eine Möglichkeit, mit der Gott mit uns Menschen zum Ziel kommt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das immer wieder erleben in unserem eigenen Herzen und bei den Menschen unserer Gemeinde und bei den Menschen über unsere Gemeinde hinaus, dass das Evangelium ins Herz kommt, Herzen heilt und verändert. Amen.